got your back and you got mine. We're walking together, long roads and winding alleys, side by side. Mountain tops and lowest valleys, you and I.
Herzlich willkommen bei Tierisch Menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig.
Okay, ich fange mal so an. Neue Autos, die vielen neuen Autos, falsche Zähne. Ich habe mir das schon immer gedacht. Möchtest du das erklären? Möchtest du dich mal hier offiziell entschuldigen?
Wofür jetzt nochmal für mein Enthüllungsvideo? Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, das zu erfahren.
Genau. Das Gefühl hatte ich auch bei einigen, nachdem ich die Nachrichten bekommen habe.
Das interessiert mich jetzt sehr. Ich habe natürlich auch sehr viele Nachrichten dazu bekommen. Aber was ist da so bei dir angekommen?
Ja, sagen wir mal so.
Finanzamt, Veterinäramt.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Podcast so mit dir weitermachen kann nach den Vorfällen.
Du meinst, weil jetzt gleich die Handschellen klicken. Aber du hast dich ja schon abgesetzt.
Ich weiß gar nicht, ob ich mit jemand weiter so zusammenarbeiten und kooperieren kann, der so perfide mich benutzt für billigstes Clickbaiting, um mich quasi hier sozusagen zum Fraß vorzuwerfen.
Ich habe in letzter Zeit viel über Ragebait gelesen und dann habe ich noch gedacht, es ist für mich auch viel sicherer, wenn ich den Weg in die Öffentlichkeit suche. Weißt du, wenn ich irgendwann mal mit Betonschuhen im Rhein schwimme, dann kräht kein Hahn mehr danach. Niemand wird dir jemals auf die Schliche kommen. Ich muss jetzt schon eine Papierspur hinterlegen und möglichst viel Öffentlichkeit suchen, um mich selbst zu schützen.
Also, es gab auch Leute, die haben dein Video ja sofort entlarvt und gesagt, ja, das ist ja der Betrüger, der auch mit Apfelleder Menschen täuscht. Ja. Aber es gab Menschen, die es ernst genommen haben. Und möchtest du das mal hier aufklären?
Ach so.
Jetzt? Möchtest du mal überhaupt erklären von deiner wirklich widerwärtigen Vorgehensweise gegen mich unter anderem?
Okay, dann machen wir das doch einfach so. Ich habe gestern eine Story hochgeladen und habe gesagt, es ist ein Video aufgetaucht.
Wenn ihr sie sehen könntet, wie sie sich freut, wenn ihr das sehen könntet. Das ist wirklich schlimm.
Also ich habe ein Video hochgeladen und habe gesagt, ich hätte ein Video gesehen im Internet, aus dem ganz eindeutig hervorgeht, dass du kranke Welpen verkaufst. Und habe dann aber auch angehängt, um es ja letztlich auch ad absurdum zu führen, dass ich sowieso bereits einen ähnlichen Verdacht gehegt hatte, aufgrund der Tatsache, dass du zum Beispiel viele neue Autos hast in letzter Zeit oder auch neue falsche Zähne. Übrigens lustig war auch ein Kommentar von Stefan Vosswinkel von VW, der darunter gepostet hat, nee, die neuen Autos sind von uns.
Ja, genau. Aber weißt du, so und dann ja natürlich in dem Beitrag und in dem Reel einen Link reingepackt,
ja,
der aber natürlich nicht zu öffnen
okay,
war.
Okay, das ist folgendermaßen, das war die zweite Ragebait-Strategie. Ich nenne es mal einfach Strategie. Ich hatte in meiner Story bei Instagram, hatte ich den Link reingepackt und da war er anzuklicken. Aber wenn man, dann wird man ja gefragt, ob man das vielleicht auch als Beitrag oder irgendwie anders veröffentlichen möchte. Und dann habe ich gedacht, ja, warum denn nicht? So viele Menschen wie möglich sollen das ja erfahren. Und ja, da ist dieser Link natürlich nicht mehr zu sehen. Ich hatte aber auch schon einen kleinen Hint in dieses Posting gepackt, worum es denn eigentlich geht. Und es gab ja auch für Leute, die aufmerksame Internetbetrachter sind, schon den ein oder anderen Hinweis, was der Hintergrund für diese ganze Aktion sein könnte. Und viele, viele sind ja wirklich drauf gekommen. Wir haben ja im Podcast auch schon drüber geredet. Du warst in der aktuellen Folge von My Thing X zu sehen, die es jetzt online gibt. Gestern Abend lief sie im Fernsehen. Und wir haben über das Thema Qualzucht gesprochen. Und du bist in einem QVC-artigen Setting zusammen mit meiner Kollegin Mighty Nürnkim, die auch schon hier im Podcast gewesen ist, zu sehen. Und ihr beiden verkauft in diesem Setting Welpen. Und zwar Welpen, die durch die Bank unter verschiedenen Qualzuchtmerkmalen leiden. Und die Idee war hinter der Matz, dass ihr versucht, diese schlimmen Leiden Und das ist natürlich schon auch so ein bisschen ein spitzer Ansatz, der wahrscheinlich auch etwas polarisiert, dass ihr versucht, diese Leiden auch noch als Verkaufsargument anzupreisen. Das ist zum Beispiel beim Cavalier King Charles Spaniel der optimale Hund fürs Sofa, ist sozusagen das Hund gewordene Sofakissen, weil mit ihm aufgrund der vielen Krankheiten sowieso nichts anderes anzufangen ist. Und das machen wir natürlich, um nochmal möglichst viel zu trommeln und für Aufmerksamkeit zu sorgen für dieses Thema. Und da war mir, das muss ich einräumen, jedes Mittel recht.
Ja, genau. Da freue ich mich auch sehr. Also wir werden hier in den Shownotes dein perfides Ankündigungsvideo verlinken, dass die Menschen mal sehen, was du wirklich für ein Mensch bist. Ja. Dann werden wir das QVC-artige Verkaufsvideo hier verlinken und natürlich die Sendung. Und ich kann dir aber sagen, dass ich wirklich sehr viele ganz lustige Nachrichten bekommen habe zu dem Thema, wo Menschen noch weiter sich ereifert haben, woran auch sie schon erkannt haben könnten, dass
da was nicht stimmt.
Ein schlimmer Finger bin, Zitat wörtlich.
Das hört sich
unter anderem
an.
Unter anderem, indem ich eine inszenierte Theatervorführung mit Hubert Winkel während meiner Tour auf der Bühne haben stattfinden lassen, um Hubert Winkel noch weiter die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren. Und es kamen noch viele, viele wirklich andere lustige Sachen. Zum Beispiel habe ich ja den Ruf, also Jeans und T-Shirt ist für mich schon kurz vor festlicher Kleidung, dass auch da sozusagen meine ganzen teuren Klamotten unter anderem über den Handel mit kranken Welpen entsteht und so weiter.
Ja.
Aber jetzt halte ich mal gut fest, es gab auch Menschen, die unsere Verbindung gar nicht kennen und denen das Video in die Timeline gespült wurde, die vollster Sorge mir geschrieben haben. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass das auch nur einen Ansatz von Wahrheit hat. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Geh bitte gegen solche Leute vor. Du musst da Position beziehen. Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Ja, ich habe ja auch die ganze Zeit darauf gewartet, dass du Position beziehst.
Nee, ich habe einfach immer wieder diesen Leuten deine Handynummer geschickt und gesagt, wir sind da dran. Gut wäre, wenn sie die Person anrufen könnten. Ja. Aber es war wirklich sehr lustig. Ich musste wirklich sehr lachen, als das Video kam. Und ich habe schon geahnt. Also ich habe eigentlich fest damit gerechnet, dass der Westen dumm genug ist, um da eine Schlagzeile draus zu machen.
Ich habe überlegt, ob ich die noch tagge dabei. Oder die Funke Mediengruppe insgesamt. Also das habe ich noch so überlegt. Aber ich dachte, das ist vielleicht eine Spur zu dick.
Aber es hat wirklich auch große Freude gemacht, wie die Leute das mitgemacht haben. Das war wirklich schön.
Ich glaube, es gab auch einige sehr lustige Kommentare, wie zum Beispiel, manche hatten dann auch die ganze Folge schon gesehen und hatten auch wussten auch schon, dass du das über die Firma Welpengrube Hinkel abwickelst.
Mhm, ja.
Und das hat auf jeden Fall für sehr viel Erheiterung gesorgt. Aber ich würde auch die Gelegenheit nutzen, um erstens die ganze Sendung nochmal der Menschheit ans Herz zu legen. Es geht ja nicht nur um Qualzucht, sondern auch um genetische Verarmung und was das zum Beispiel auch so mit Ernährungssicherheit zu tun hat. Und ich will auch gerne die Gelegenheit nutzen, um mich nochmal zu bedanken bei den Leuten, die auch für unsere kleine Online-Aktion dazu bereitstanden. Das war ja neben dir, war das ja noch Detlef Steves, Karim Montassa, Hand of Blood und Aljoscha nicht zu vergessen, der ja mit seinem Dackel Henry schon seit langem immer wieder auch in die Öffentlichkeit geht, um zu zeigen, was es für Folgen haben kann, wenn man denn ein solches Tier hat, also mit all den gesundheitlichen Problemen und Kosten, die damit verbunden sind. Das hat uns sehr gefreut, dass wir da so viele Menschen gefunden haben, die das mit uns erzählen. Und ich freue mich insbesondere immer noch über diese extrem lustige Matz mit dir. Das war für mich irgendwie so ein schöner Moment, wenn ich das mal sagen darf, weil ich ja mit euch beiden, also mit Mai und mit dir, ja auch sehr viel Zeit verbringe. Und euch zusammen so vor der Kamera zu sehen, oder wie ihr das so gemacht habt, ihr kommt ja einerseits aus zwei sehr unterschiedlichen Welten, aber irgendwie dann ja auch nicht. Und seid ja auch beide zum Beispiel, was euch eint, ganz allergisch gegen Schwurblertum. Und es war für mich einfach schön. Also ich habe mich darüber gefreut.
Ja, weißt du, was auch immer irgendwie schön ist? Ich habe Mai ja vor vielen Jahren in einer Talkshow kennengelernt und habe ihr ja ein Autogramm abgeschwatzt.
Ja.
haben wir, glaube ich, schon mal erzählt, sie hat so eine Tafel mitgebracht mit irgendwelchen, was weiß ich, chemischen
das
Formeln.
Das ist das periodische System der chemischen Elemente.
Okay, ich weiß nicht, was das mit Periode zu tun hat, aber ich habe dann sozusagen mir das Ding ja unterschreiben lassen und habe das, steht bei uns im Büro rum übrigens.
Ja.
Und fand die da ja immer toll und finde die auch heute toll. Aber was irgendwie auch für mich so klar war, wenn wir da jetzt beim Drehen aufeinander prallen, dass das sofort funktionieren wird. Also weißt du, dass einfach total klar ist, da wirst du jetzt mit Menschen zusammenarbeiten, wo keiner von beiden auch nur eine Sekunde darüber nachdenkt, wird das jetzt hier so ein Rangordnungsstreit oder wird das irgendwie blöd oder, sondern es war so völlig unbefangen, alles klar, vorne rechts ist Gas, Feuer frei, ab die Fahrt. Und das war, es geht auch, das ist auch passiert. Und das ist ja das, was auch zu erwarten war, aber es ist trotzdem schön.
Ja, und ich habe, es sah super lustig aus, finde ich auch. Also wir haben ja da auch einfach die besten Leute, was immer was Maske und Ausstattung und so weiter betrifft. Und ich habe damit auch normalerweise nichts zu tun. Ich will mich da jetzt nicht mit fremden Federn schmücken. Aber ich hatte am Abend vorher noch so die Idee, dass wir Mai doch vielleicht die Haare so ein bisschen so hochtürmen könnten, wie so QVC-Frauen aus den USA das in den 80ern hatten. Und ich fand, das war einfach, ich konnte Mai kaum angucken, ohne zu lachen. Das sah einfach so lustig aus.
In der Sekunde, als ich Mai in der Maske gesehen habe, wusste ich, okay, sie spielt hier nicht nur die uneheliche Tochter von Judith Williams, sie ist die uneheliche Tochter von Judith Williams. Und was ich auch nochmal sagen muss, ich muss auch mal dem Sender ein Kompliment machen, weil ich finde, dass das ziemlich mutig ist, die Sendung zu machen und zwar so zu machen.
Ja.
Denn es ist ja klar, dass dieses Video, was wir gemacht haben, total polarisieren wird. Und da wird es auch Leute geben, die sagen, wie kann man denn sozusagen so zynisch mit dem Gebrechen von Tieren umgehen.
Ja.
Die Sendung ist inhaltlich ziemlich stark, muss man echt sagen. Also die ist, also jetzt mal unabhängig von dem Quatschvideo, was wir gemacht haben, total informativ, super verständlich, fast, finde ich, ein sehr komplexes Thema, aber in einer sehr kurzen Zeit gut zusammen. Aber trotzdem ist es ja auch mutig, von einem Sender zu sagen, ja komm, das knüppeln wir jetzt mal so raus. Also
das ist so. Also wir sind schon echt gut. Wir haben in dieser Staffel, ich habe das auch gedacht, ich bin da auch froh drum, auch so um diese Zusammenarbeit mit unseren ZDF-RedakteurInnen an der Stelle. Und wir haben in dieser Staffel noch eine Folge, die wahrscheinlich noch ein bisschen brisanter ist. Und da haben wir uns auch im Vorfeld sehr viel miteinander ausgetauscht und überlegt, ob wir das so richtig machen oder nicht. Weil da vorsichtig gesagt ein Shitstorm jetzt mehr als vorhersehbar ist. Und was ich gut fand, war auch, dass da immer klar war, wir werden aber auf gar keinen Fall deswegen jetzt die Finger von solchen Themen lassen. Das wäre so Schlimmste, was uns passieren könnte. Und das finde ich in dieser Zeit, in der auch gerade so der öffentlich-rechtliche Rundfunk sehr stark unter Druck ist, auch ziemlich gut und mutig. Und ich hoffe auch sehr, dass uns das erhalten bleibt. Und wir tun natürlich auch immer alles dafür, dass das auch wirklich wasserdicht ist, was wir da machen. Aber klar, es ist auch so, wie in jedem anderen Job. Es kann einem auch mal ein Fehler passieren. Für uns ist das immer das Schlimmste, was passieren kann. Klar. Also lieber mal einen Witz versägt oder so, als dass wir da irgendwas verbreiten, was falsch ist. Und wir achten da natürlich extrem drauf. So, das ist unser höchstes Gut. Aber klar, du kriegst auch nie, kannst du auch nicht zu 100% vermeiden.
Ist ja klar.
Ne? Ja. Aber schön, dass es dir gefallen hat. Vielen Dank.
Ebenso.
Dann. Was hatte ich noch? Ich habe hier noch auf dem Zettel, es gibt gute Nachrichten. Das hatten wir ja so ein bisschen versprochen, dass wir uns um solche Sachen kümmern. Ich rede jetzt mal nicht von diesen großen weltpolitischen Sachen wie, dass jetzt eine Waffenruhe herrscht im Nahen Osten, sondern ich rede über diese kleinen Sachen, die vielleicht auch hier im Podcast ja auch immer mal wieder Thema sind. Nämlich, dass es für verschiedene Dinge doch gar nicht so aussichtslos ist, wenn man sich denn dafür einsetzt. Du hast bestimmt auch mitbekommen, dass dieser Zukunftsentscheid in Hamburg durchgegangen ist. Man muss
knapp,
allerdings.
Ich glaube, mit 53%.
Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube, irgendwie 53 zu 47 Komma. Also man kann da schon mit Berechtigung sagen, dass die Stadt auch gespalten ist, was das betrifft. Und es gibt eben auch die Sorge, dass das jetzt zu schnell geht. Ziel ist ja, dass Hamburg statt 2045 schon 2040 klimaneutral sein soll. Und da gibt es viele Leute, die sagen, oh, das könnte für die Wirtschaft schwierig sein. Das kann aber auch für die Leute teurer werden. Aber
das ist immer die Dreistigkeit. Das ist auch in dieser veganen Schnitzeldebatte, ne? Das ist so eine unfassbare Dummdreistigkeit, immer wieder Klimaschutzmaßnahmen als wirtschaftlich bedenklich darzustellen, ist an Dummheit und Törichtkeit nichts zu überbieten. Nee. Und inzwischen macht mich das so sauer. Und ich kann mich noch erinnern, als Robert Habeck ein paar Mal gesagt hat, hey, lasst euch doch nicht verarschen. Immer sozusagen Natur und Klimaschutz als wirtschaftsfeindlich darstellen zu lassen. Gerade das ist doch extrem wichtig. Ich meine, jeder Dussel muss doch jetzt wissen, dass die Schäden, die entstehen werden, tausendmal teurer sind, als jetzt sozusagen das Ruder rumzureißen.
Ja.
Es ist völlig alternativlos. Plus zu sagen, nein, wir müssen Ziele erreichen, wird dazu führen, dass Menschen noch intensiver forschen und sich ins Zeug legen werden, Alternativen zu schaffen zu Dingen, die wir gerade nicht haben. Das ist so, mich macht das richtig sauer, echt.
Ja, aber ich finde die Diskussion schon auch nicht ganz uninteressant, weil es ist ja dann auch so, man muss ja dann gucken, wenn diese, wenn das schneller gehen soll, wird das auch teurer und wer zahlt es dann letztlich? Und Teil von diesem Klimaentscheid war ja auch, dass diese ganzen Kosten.
Aber Katharina, entschuldige, warte mal kurz. Ja? Du hast natürlich recht, es wird im ersten Schritt teurer. Aber teurer wird es, wenn es nicht
getan
wird.
Nee. Ich wollte ja noch ausreden. Also es ist ja so, wem dürfen diese Kosten dann aufgebrummt werden?
Seit wann lasse ich dich hier ausreden?
Also, dass man zum Beispiel, es könnte jetzt zum Beispiel so laufen, dass diese Immobilien, Eigentümer, diese armen Immobilieneigentümer in Hamburg, dass die dann, weil sie ja mit der mit den Kosten überfordert sind, dass sie die dann auf die Mieter umlegen. Und das wäre natürlich schon blöd, ne? Also wenn du damit zum Beispiel, es gibt durchaus mögliche denkbare Nachteile, aber das war Bestandteil dieses Klimaentscheids, dass das eben so nicht passieren darf. Und ich kann tatsächlich nicht beurteilen, ob diese Ideen, ob das alles jetzt auch hinreichend durchdacht ist. Es klingt für mich auf jeden Fall erstmal ganz klug und ich bin ganz gespannt, wie das da läuft. Ich glaube schon, dass das jetzt irgendwie so ein Modell wird, woran man sehen kann, ob das vielleicht auch für andere Städte denkbar ist. Und es wäre ja schön, wenn die ganzen Bedenken der Leute, die zwar meinen, ja, Klimaschutz muss sein, aber gebt uns noch ein paar Jahre mehr, wenn die dadurch zerstreut würden.
Naja, aber ich meine, das ist ja gerade, also wenn ich das so alles, das ist ja so absurd, welche Themen in der Welt unterwegs sind und dass sich ernsthaft ein Europaparlament damit beschäftigt, ob ein veganes Schnitzel Schnitzel heißen darf und eine Wurst, das ist so lächerlich. Und vor allen Dingen, es ist ja jetzt erstmal nur ein Antrag, dass der Veggie-Burger nicht mehr Burger heißen darf, ne? Aber jetzt malen wir uns mal aus, das geht durch. Ich werde sofort alle Anträge stellen. Sonnenmilch, nicht mehr Sonnenmilch, Katzenzunge, nicht mehr Katzenzunge, Kinderschokolade.
Ich habe den Eindruck, also das Thema läuft ja überall rauf und runter, auch wenn man irgendwie sich draußen irgendwo aufhält, dass man schnappt ständig solche Gesprächsfetzen irgendwie auf. Ich habe mich damit jetzt in den letzten Tagen ehrlicherweise gar nicht so richtig befasst. Ich hatte das jetzt so verstanden, als wäre das Verbot schon durch.
Nee, so habe ich das aber nicht verstanden.
Ah, okay. Jedenfalls, was wir letztes Mal so ein bisschen aufgeschoben hatten, war die Frage aus der Hörerschaft. Und die stellt uns natürlich, wer sonst, Inken. Hallo.
Hi. Hallo Katharina, hallo Martin. Wir haben eine E-Mail von Jessica bekommen und sie berichtet von einem Futterthema, was sie mit ihrer Kangal-Belgier-Mixhündin hat. Ich lese mal die Mail vor. Sie ist mittlerweile 13 Jahre alt und bei uns ist seit einiger Zeit das Füttern ein großes Thema. Sie bekommt abends Nassfutter und hat tagsüber Trockenfutter zur freien Verfügung. Das hat lange gut funktioniert. Seit ein paar Wochen frisst sie jetzt allerdings ihr Nassfutter nicht. Auch das Trockenfutter rührt sie nicht an. Allerdings, Leckerli frisst sie. Wenn ich ihr den Napf hinstelle, habe ich immer das Gefühl, dass sie zwar Hunger hat, aber irgendwas blockiert sie. Gesundheitlich ist alles in Ordnung. Ich habe den Napf schon ausgetauscht, das Futter gewechselt, aus der Hand gefüttert, aber sie frisst nur ein paar Brocken. Manchmal steht sie vor dem Napf und hält ihren Kopf gegen meine Hand, wenn ich ihr das Futter zeige. Was will sie mir damit sagen? Ich mache mir große Sorgen. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich noch versuchen kann. Liebe Grüße, Jessica.
Ja, ich mache mir auch große Sorgen. Vor allen Dingen, dass jemand auf die Idee kommt, einen Kangal mit einem belgischen Schäferhund zu verpaaren. Das ist ja schon, also ich gehe davon aus, Kangal-Belgier-Mix, da wird irgendein belgischer Schäferhund mit drin sein. Da musst du auch erstmal drauf kommen. Malen wir uns mal aus, dass bei beiden Rassen gibt es eine überbordende, übertriebene Territorialaggression. Und jetzt malen wir uns mal aus, dass der Kangal dann noch die Hysterie der belgischen Schäferhunde mitkriegt. Toi, toi, toi an der Stelle. okay, das scheint aber nicht das große Problem zu sein, aber alles, was sie beschreibt, hört sich ja eher nach einer Verunsicherung an. Und da kann es manchmal eine Kleinigkeit sein, dass ein Hund eine Assoziation mit dem Fressen bekommt. Also ich habe Hunde im Training, die sich manchmal in Räume nicht mehr reintrauen, weil sie da irgendwas erlebt haben. Und das kann wirklich sein, da ist mir eine Mücke in die Nase geflogen über keine Ahnung was. Also es können auf den ersten Blick sehr profane Dinge sein. Für mich ist es aber deshalb so schwer zu beurteilen, weil ich kein Video davon habe. Das heißt, also wenn wir die Möglichkeit haben, dass die Hörerin uns ein Video schickt, dann werde ich mich da wirklich sehr mit beschäftigen. Denn alles andere ist jetzt Kaffeesatzlesen. Wir können spekulieren. Mhm. Was ein bisschen gegen die Theorie der Verunsicherung spricht, ist, dass der Hund das auch aus der Hand nicht mehr frisst. Also dass auch da so ein zögerliches Verhalten entsteht. Denn jetzt weiß ich aber nicht, füttert sie an derselben Stelle, wo sonst der Napf steht? Geht sie mit dem Hund auch mal raus? Und. Und was ich immer erstmal in Frage stelle, ist diese Aussage, nee, gesundheitlich ist da alles in Ordnung. Das ist ja sehr häufig die Einschätzung des Halters, dass der so sagt, nö, wieso, die ist doch wie immer. Aber nur weil ein Hund wie immer erscheint, heißt es nicht, dass da schon signifikante gesundheitliche Themen sind. Also viele Hunde sind sehr gut in der Lage, große gesundheitliche Probleme zu verbergen und zu sagen, bloß nicht auffallen, also jetzt mal gucken, dass ich Schmerzen irgendwie nicht darstelle. Das kann sowas Banales sein, wie im Mundraum ist irgendwas problematisch. Ich würde immer sofort, wenn ich so ein Verhalten sehe, ein großes Blutbild machen lassen, alles abchecken lassen. Aber ich würde auch nicht unterschätzen, wie kreativ Hunde sein können. Es gibt immer Verhaltensmuster, wo du denkst, alter Schwede, der Hund kommt zu uns ins Training, alles wurde schon hoch und runter gemacht. Und du stellst fest, dann beim dritten Mal drauf gucken, es sind irgendwelche Mätzchen, weil der Hund gelernt hat, darüber kriege ich mehr Aufmerksamkeit. Besonders ein Hund, der immer Futter zur Verfügung hat, hat ja erstmal keinerlei Gedanken, naja, Futter könnte knapp werden. Das heißt also, gerade die Hunde, die Futter immer zur Verfügung haben, sind Hunde, die die Tendenz haben, mit Futter auch ein bisschen Spökes zu machen. Ne? Also viele Hunde fangen dann an, wie so ein Schaufelbagger eine Fuhre Trockenfutter zu nehmen, die in der Wohnung zu verteilen, dann hinterher selber Suchspiele zu machen, Futter zu benutzen, um großes Leid zu dokumentieren. Ich kenne Hunde, die holen sich Futter aus dem Napf raus, verstreuen es, legen sich schwer atmend, nehmen es Futter und so weiter und so fort. Also all die Dinge.
Aber um Aufmerksamkeit zu erzielen oder absolut. Was ist dann, was steckt dann da?
Ja klar, total. Also weil da kommen so Zufallstreffer, ne? Hund nimmt irgendwie eine Schippe da raus, verstreut die, spielt damit rum und irgendjemand ist aus dem Häuschen und sagt, oh, guck mal, was macht der denn da? Und dann fangen die an, das zu kultivieren. Und viele Hunde finden einfach nur Futter aus dem Napf fressen ziemlich langweilig. Besonders wenn sie nicht so, sag ich mal, rein am Fressen interessiert sind. Ne? Also so die sagen, ja, ich fress mich satt, das war's. Diese Hunde sind sehr, sehr häufig damit beschäftigt zu sagen, ach okay, es gibt hier noch so eine zweite Ebene quasi. Und das kann ich aber alles nicht beurteilen, wenn ich den Hund nicht gesehen habe. Also ich würde wirklich die Dame darum bitten, mir ein Video zu machen, uns das zu schicken an folgende Mailadresse. Wie heißt sie noch?
tierischmenschlich@rtl.de.
Genau, da bitte ein Video hinschicken, gerne mehrere Videos. Die gerne unter einer Minute sind jeweils, also in unterschiedlichen Situationen. Einmal, wie geht der Hund an den Napf ran? Was passiert da? Wie reagiert der Hund, wenn das Futter aus der Hand gefüttert wird? Wie reagiert der Hund, wenn in einem anderen Raum das Futter aus der Hand gefüttert wird? Wie reagiert der Hund, wenn das Futter aus der Hand gefüttert wird während des Spaziergangs? Und aber auch, wie sieht der Hund aus, wenn er vermeintlich sehr fröhlich die Leckerchen verabreicht bekommt? Denn die frisst er ja scheinbar ganz gerne, habe ich da gehört. Und wenn wir diese Videos haben, dann gerne mehr.
Okay, gut. Apropos Leckerchen, apropos Beschäftigung. Ich habe zum Trainingshack der Woche, habe ich gesehen, es gibt immer mehr Produkte, mit denen man so Futtersuchspiele zu Hause machen kann.
Ja.
Und ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel mal so einen etwas längeren Bürotag hat oder das Wetter draußen so öselig ist, dass selbst der eigene Hund nicht so gerne so viel vor die Tür möchte, was natürlich auch, das ist ja von Hund zu Hund auch sehr verschieden mitunter, dann ist das, finde ich, eine sehr gute Möglichkeit, zwischendurch die Hunde so zu beschäftigen, oder? Vor allem, weil man mit relativ wenig Zeit und Aufwand doch auch den Hund mehr fordert, als man sich das manchmal so vorstellt. Oder
ja, was voll. Sagst du? Voll. Also ich bin nur eben kein Fan davon, das wird eben häufig auch gemacht, dass man den Hund quasi nur mit sich alleine spielen lässt. Mhm. Also man gibt dem Hund jetzt, also wir haben ja bei uns im Shop diesen Snoop und den liebe ich heiß und innig. Und das kann man auch mal machen, zu sagen, so jetzt fülle ich mal den Snoop, werf den hin und geh mal in einen Videocall und der Hund hat dabei 20 Minuten Spaß. Kann man mal machen. Ich bin aber ein großer Fan davon, auch diese Such- und Intelligenzspiele und Beschäftigungsspiele immer anzuleiten und zu sagen, ich bringe dem Hund bei, guck mal, da liegt es, gehst aber noch nicht dran, ich schicke dich, ich unterbreche es auch, wir sind wieder bei Impulskontrolle. Also auch mal zu üben, den Hund vom Schnüffelteppich abzurufen. Also während der da schnüffelt und sucht, dem beizubringen, wenn ich dich rufe oder pfeife, hey, komm mal her. Das sind auch Beschäftigungsformen. Und
was ist nochmal ein Schnüffelteppich? Ist so ähnlich wie so ein Handtuch, was man so aufrollt und dann da so Leckerchen drin versteckt.
Ja,
oder? Ein
Handtuch aufrollen und für die Fortgeschrittenen auch gerne zuknoten, ist auch immer eine schöne Alternative. Aber ein Handtuch zusammenrollen mit einem Leckerchen ist für die meisten Hunde relativ schnell der Reiz vorbei. Deshalb auch dann den Knoten rein und. Schnüffelteppich im Grunde, ich sag jetzt mal von der Größe, 1 Meter mal 50 oder 50 mal 50. Und auf einem teppichartigen Gebilde sind meistens aus gutem Filz oder aus gutem Fließstoff meistens so Schlaufen reingenäht, dass es im Grunde aussieht wie ein hochfloriger Teppich. Mhm. Und da kann ich Kekse reinstecken und der Hund muss die suchen. Die Schwierigkeit ist nicht, dass der Hund denkt, oh, da liegt ein Teppich, da könnte ein Keks sein, sondern dass das so engmaschig vernäht ist, dass der Hund da wirklich drin wühlen muss. Und da unterscheidet sich übrigens auch der gute Schnüffelteppich vom schlechten. Mhm. Wir haben tatsächlich früher auch ein anderes Produkt bei uns gehabt und waren dann aber nicht so happy. Wir haben jetzt einen bauen lassen, der viel dichter ist. Und viele, gerade die sehr, sehr preiswerten Schnüffelteppiche, haben so ja alle 5 Zentimeter irgendwie so eine Borste drauf. Der Hund geht da einmal mit der Nase durch und hat alles. Und das ist nicht die Idee. Also es geht darum, dass der Hund über einen längeren Zeitraum beschäftigt ist, aber dass er auch immer wieder eine Challenge hat. Sonst macht's irgendwie keinen Sinn. Das ist dann für den Hund dann doch zu langweilig. Okay. Aber wenn man Kinder hat zum Beispiel, ich liebe das ja, die Versteckspiele mit den Kindern. Also, dass Kinder sich im Haus verstecken, haben von mir aus das Lieblingsspielzeug des Hundes dabei oder einen Keks oder was auch immer. Das ist für alle Beteiligten immer schön. Also ja. Die Kinder lieben das, der Hund liebt das. Also das kann man auch schön machen.
Die gibt's auch im Shop, die Kinder.
Die gibt's auch bei uns im Shop. Mhm. Und das Gute ist auch, wenn du dann dem Hund auch beibringst, geh sie nicht suchen. Gibt es ja Kinder, die wirklich auch mal eine gute Stunde ganz ruhig in ihrem Versteck bleiben.
Okay, gut. Wir haben es beim letzten Mal geschwänzt. Das darf uns nicht noch einmal passieren. Ich wurde verschiedenen Menschen aus der Hörerschaft darauf hingewiesen und habe heute die FCI-Standardnummer 206 dabei im Rasseporträt.
Hast du auch so viele Nachrichten bekommen, dass wir letztes Mal kein Rasseporträt gemacht haben?
Ja, viele Nachrichten. Ich habe auch schon übrigens... Oh,
bei mir auch echt viele. Viele haben gesagt, das war so eine Wohltat. Und endlich diese schlimme Penetranz...
Ich habe noch gedacht, guck mal, ich habe hier so ein neues Gerät, ne? Ich habe hier so ein neues Instrument. Ich hatte ja zu Beginn des Podcasts mal behauptet, ich würde die Ukulele spielen.
Und das ist eine Melodika, oder?
Also ich will jetzt noch nichts spoilern, aber da kommen jetzt
komm, ein Geräusch müssen wir doch jetzt hören.
Eins. Ist das nicht schön? Ist das nicht ein Wohlklang?
Warte mal eben, warum pustest du denn da rein?
Sonst funktioniert das nicht. Das ist ja das Wesen einer...
Ach, ich dachte, das wäre so wie ein Keyboard und das, was du da, der gelbe Pinörkel da, wäre irgendeine Halterung.
Das ist alles viel CO2-freundlicher.
Was bewegt dich, solche Dinge zu tun? Hast du Nasenflöte gespielt?
Das ist nicht wahr. Es war keine Nasenflöte, es war eine Schiebeflöte. Und damit habe ich es immerhin ins RTL-Fernsehen geschafft mit dieser künstlerischen Darbietung.
Was jetzt auch nicht so schwer ist, ne?
Okay.
Also bei RTL haben es schon andere geschafft.
Zurück zum Rasseporträt und der Standardnummer 206. Zu den technischen Daten. Widerristhöhe für Rüden ca. 25 cm, die Hündinnen etwas kleiner als die Rüden. Das Haarkleid seidig, gerade und lang, außer in der Gesichtsregion ist der ganze Körper reichlich mit Haar bedeckt. Ohren, Hals, Oberschenkel und Rute reichlich befedert. Zum Körper, der Rücken ist kurz und gerade.
Ich habe
die Brust.
Warte mal. Ich überlege gerade, das, was du so beschreibst. Ich sag, kannst du mir das Gewicht nochmal sagen? 25 Zentimeter hoch?
Es gibt mal wieder keine Gewichtsangabe, aber ich kann dir.
Okay, aber es ist doch was Kleines, ne?
Es ist was Kleines.
Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, weil du. Ich glaube, das hatten wir schon. Was du beschreibst, hört sich nach einem Papillon an.
Nein.
Aber ein Papillon ist noch kleiner, glaube ich, ne?
Ja, schwierig. Schwierig. Es ist, er kommt auf jeden Fall, es ist ein Gesellschafts- und Begleithund, wie du dir vielleicht schon vorgestellt hast. Gewicht ist unter 5 Kilogramm.
Okay.
Das lange Fell, meistens in weiß, mit schwarzen oder roten Abzeichen. Unter Rassefans besonders geschätzt, symmetrische Gesichtsmasken und ein harmonischer Gesamteindruck. Was auch immer das ist.
Hat der Hund eine ziemlich platte Nase?
Yes.
Okay. Ja, auch. Lass ich mal die Katze noch nicht aus dem Sack.
Doch, ich glaube, darauf warten jetzt alle.
Ja, nee, also sagen wir mal so. Ich bin, ach, das ist so schwierig, weil ich gerade kein gutes Gefühl dafür habe, wie groß ein Pekinese ist und so. Aber ich habe so zwei in der Auswahl. Wir könnten ja mal über eine Region sprechen, woher der Hund stammen könnte.
Ja, aber lass uns mal über eine Region sprechen.
Sprich mal ruhig noch über das Hündchen weiter.
Ich könnte dir... Nee, das mache ich nicht, das ist zu leicht. ich könnte was zu Training und Beschäftigung sagen. Verzeihung, die Erziehung des Hundes erfordert Geduld und Konsequenz. Das ist einfach die krasseste Phrase, die man sich immer vorstellen kann für so ein Rasseporträt. Aber sie finden sie überall und wahrscheinlich gehört es auch einfach immer dazu. Sie eignen sich gut für HundeanfängerInnen, sofern auf ihre Sensibilität Rücksicht genommen wird. Auch kleine Hunde wollen körperlich und geistig ausgelastet sein. Hierbei entsprechen Suchspiele oder Tricktraining seinem Wesen weit mehr als sportliche Aktivitäten. Hätte ich auch getippt.
Ich glaube, dass das Glücksschweinchen gerade mir wieder was geschickt hat. Und, das ist eine schöne Geschichte. Und also ich glaube, dass es ein Japan-Chin ist.
Ja, ist es natürlich.
Und jetzt kommt's. Bis vor, ich glaube, 3 Monaten hätte ich, wenn ich den Hund gesehen hätte, immer gesagt, das ist irgendwie ein Pekinese-Mix oder so. Weil er hat schon wirklich sehr was von den Pekinesen, finde ich. Dann hat mir wieder das Zufallsprinzip diesen Hund dran gespült und ich habe ihn mir aus Versehen gemerkt. Und zwar ist die Geschichte wie folgt. Der Marvin geht ja jetzt für, ich glaube, ein Dreivierteljahr nach Australien und dann für ein Jahr nach Japan.
Ja.
Und der hat schon wirklich, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber der hat schon als kleiner Junge, da war der noch nicht in der Schule, immer sich für Japan interessiert. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer, warum. Und er wollte es damals auf seiner Weltreise ja schon machen, aber dann hat ja diese widerwärtige Pandemie ihn gestoppt. Und vor kurzem hat der Marvin, der hat ein gewisses Sprachtalent, so, ne? Der lernt Sprachen relativ schnell, saß er da mit einem Japan-Vokabelbuch. Und er hat mir jetzt nicht dein Ernst jetzt oder so. Ja, er würde jetzt gern mal so ein Gefühl für die Schrift und so kriegen. Ah ja, okay. Und darüber haben wir uns, also ich habe versucht rauszufiltern, wie kriege ich denn jetzt so den krassen Unterschied zwischen japanischen, chinesischen und was für Schriftzeichen hin. Und dann hat er mir das so ein bisschen in der Grundstruktur erklärt. Und unter anderem war da ein Zeichen für ein kleines Hündchen.
Nicht dein Ernst.
Und jetzt darfst du dreimal raten. Ich glaube, dass dieser Hund, kennst du dieses Kinderlied? Chichiwa, 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 wa, wa.
Nein, und es wirkt auch so, als hättest du es dir in dieser Sekunde ausgedacht.
Nein, es ist in jeder Minidisco dieser Welt wird es gespielt. Und ich glaube, dass der Japan-Spitz auch so, also das hat, glaube ich, gar nichts miteinander zu tun, aber so habe ich es mir gemerkt, im Original so Chichi Nun oder Un heißt irgendwie. Hast du das irgendwo stehen vielleicht?
Nee, das habe ich nirgendwo stehen, aber es ist der, also der Japan-Schiene ist auf jeden Fall richtig und ja, bislang ist auch tatsächlich alles, was du sagst, sehr plausibel. Also erstens natürlich, dass er Chin heißt, dann, dass er, wie ich finde, einem Pekinesen schon wirklich sehr ähnlich sieht. Und dann kann man auch noch lesen, dass man nicht ganz genau weiß, woher der Japan-Chin kommt. Was man allerdings weiß, ist, dass er Verbindung zum japanischen Kaiserhaus hatte.
Oh, fein, ja.
Und dass er... Ja, und dass er aber irgendwann tatsächlich über China und Korea dann nach Japan kam. Und das Hauptziel der Zucht soll gewesen sein, dass die Hunde so klein sind, dass sie eben sogar in die Ärmel von Kimonos passen. Die sind ja Richtung Handgelenk, gehen die ja so weit auseinander. Und dann kann man da den Hund einfach mit tragen. Also deswegen wurden die, glaube ich, einmal nach dieser Größe aussortiert. Und was man bei Heike Kleinhans im Rasseporträt zum Beispiel auch lesen kann, ist, dass ihr als katzenähnliches bezeichnetes Wesen der eben auch ja besonders hervorgehoben wurde, wahrscheinlich dann ja auch immer wieder ausgewählt, dass die besonders katzenähnlich waren, dann ist mit denen dann auch immer weiter gezüchtet
worden. Ist interessant. Ich habe den jetzt hier gerade mal auf und da war ich mit dem Chichi gar nicht so falsch. Und logischerweise heißt er Chichi Inu, weil Inu ist ja Hund.
Ah, okay.
Und dann macht es auch wieder Sinn, das hatte ich mir aber nicht gemerkt. Aber dass der ursprünglich aus China stammt, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Hat der
wahrscheinlich.
Hat der Japaner, so wie der, wie die Schweizer sich den weißen Schäfer und unter den Nagel gerissen haben, als Juristerei, der eigentlich überhaupt nichts mit der Schweiz zu tun hat, haben die Japaner sich den ja quasi unter den Nagel gerissen. Okay, ja, aber das Tier sieht nicht gesund aus, muss man ehrlicherweise sagen. Schreit ja schon viel nach Qualzuchtmerkmalen und viel nach Eieiei, der Tierarzt ruft.
Genau, also es ist dieses, diese alle Dinge, die mit der Brachycephalie zusammenhängen, die kurze Nase, mit den Atemproblemen, bis hin zu lebensbedrohlicher Atemnot, Augenerkrankungen, die auch aufgrund der Schädelform auftreten. Die großen hervortretenden Augen sind natürlich anfälliger für Verletzungen oder Trockenheit. Zahn- und Kieferprobleme auch einfach hier wieder, weil zu wenig Platz für die Zähne. Außerdem scheint mir das ähnlich zu sein wie diese Chiari-ähnliche Malformation beim Cavalier King Charles Spaniel, weil hier sind noch neurologische Erkrankungen genannt, die insbesondere durch die kompakte Kopfform auftreten. Ja, ist auf jeden Fall ganz schön viel und ja, vielleicht doch keine so gute Idee,
also,
die so zu züchten.
Genau, also in vielen asiatischen Metropolen sind die ganz winzigen Hunde natürlich total populär.
Ja.
Also auch, ich meine, der ist ja mit 25 Zentimeter, ist der ja schon ein Brocken quasi. Also da sind die Teacup-Hunde wirklich extrem populär, weil da natürlich extreme Wohnraumknappheit ist. Und da hat man sich so ungern den irischen Wolfshund in die 20 Quadratmeter Wohnung mit einer sechsköpfigen Familie gelegt.
Die kommen einfach mit in den Porzellanschrank.
Genau.
Da wohnen die dann einfach rein in die Tasse.
Schrecklich, echt schrecklich, 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 schrecklich. Okay. Wie viele Folgen haben wir eigentlich gemacht?
Ich würde jetzt.
Wir sind so bei 200 und oder sowas, ne?
Warte mal, ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ja, wir sind auf jeden Fall bei 200 und.
Aber wann hört das denn jetzt mal auf mit diesem scheiß Rasseporträt?
Ich würde das gerne offen halten, weil.
Im Zweifel denkst du dir Rassen
aus. Diese Unvorhersehbarkeit, die macht für mich auch einen großen Teil des Drohpotenzials aus. Du weißt nie, wann es aufhört, wann es vorbei ist. Ich habe noch was anderes Interessantes gelesen. Es sei denn, du hast noch was. Ich hatte das Gefühl, ich hätte dich eben bei irgendwas unterbrochen.
Ich habe mich daran gewöhnt.
Gut. Hast du vom Elch Erwin gehört?
Ja, ich hatte nichts von ihm gehört. Ich habe nur die Überschrift gestern Nacht gelesen. Elch Erwin, wohlbehalten zurück. Mehr habe ich aber auch nicht gelesen. Fand ich aber schon wieder sehr lustig.
Also es knüpft auch so ein bisschen an unsere Folge von letzter Woche zum Thema Wildpark, Zoo und so weiter. Was ich irgendwie ganz, ganz gut fand, war das auch zum Post, den wir dazu hatten, auch zum Teil wirklich auch ganz vernünftig und differenziert diskutiert wurde, ist mir aufgefallen. Sowas ist im Internet ja selten, deswegen wollte ich das mal lobend hervorheben. Jedenfalls Elch Erwin, ist zu Hause gewesen in einem Pforzheimer Wildpark und sollte da allerdings raus, weil man Inzucht vermeiden wollte. Und die Elche im Wildpark Pforzheim waren sich untereinander wohl schon zu stark verwandt. Und ich sag jetzt, nein, ich mach's nicht. Ich mache diese Low-Hanging-Gag-Fruit nicht. Aber
doch.
Nein, ich krieg's gerade noch hin. Nicht.
Man muss es immer machen.
Man muss es immer machen. Dann mach du es.
Ein Elfmeter ohne Torwart muss man reinschießen. Nö, nö, nö.
Nee, komm. Ich habe dann gesehen, er sollte an eine ähnliche Einrichtung in Bayern abgegeben werden, wurde auch dorthin transportiert. Und was dann geschah, ist mir nicht ganz klar. Also ganz offensichtlich war es wohl so, dass er es in Bayern nicht ganz so schön fand. Und er hat sich wieder doch auf den Weg zurückgemacht, wenn ich das geografisch richtig sehe. Denn er wurde kurz darauf im Schwarzwald gesehen und auch von vielen Leuten fotografiert. Und mittlerweile ist Elch Erwin wieder zurück in seinem ursprünglichen Wildpark. Und man hat ihn jetzt eingefangen und dahin verbracht. Genauso viel ist noch bekannt. Und jetzt ist aber die Frage, wie es mit ihm weitergeht. Also er darf sich da jetzt erstmal ausruhen. Und ich hoffe ehrlich gesagt für Erwin, dass er da bleiben kann, wo er jetzt ist.
Tja, ich weiß nicht. Ob er wusste, in welchem Bundesland Söder ist,
ja.
Dass er dachte, oh Gott, ey, der frisst mich direkt auf,
ja,
egal.
Also wenn das wirklich ein Zeichen dafür ist, dass er einfach
Söder mampft Elch.
Wieder zurück zu seiner Elch-Crowd wollte, dann soll er das doch machen. Ne? Ich meine, jetzt weiß vielleicht auch nicht, dass es ihm irgendwo anders besser gehen könnte. Ist auch, weiß ich auch nicht, ob das wirklich so ist jetzt, ne, für so einen alleinstehenden Elch. Aber interessant ist es doch, dass er dann diese ganze Strecke zurücklegt und sich offenbar doch so orientiert hat. Vielleicht ist es aber auch einfach Zufall. Das muss man der Wissenschaftlichkeit halber hier natürlich auch erwähnen.
Aber trotzdem ist es, finde ich, immer irgendwie spannend, wenn Tiere irgendwohin zurückfinden, die auf eine komische Art und Weise wegtransportiert wurden.
Ja.
Weißt du, also ich denke immer, wenn ein Tier dahin gelaufen ist und wieder zurückläuft, okay, weiß ich jetzt nicht. Ist jetzt nicht so, dass ich denke, oh, ich bin beeindruckt, auch wenn ich es nicht könnte.
Ja.
Aber wenn die dann über irgendeinen Transporter irgendwo hingefahren werden und dann aber auf anderem Wege wieder zurücklatschen, bin ich immer ziemlich baff.
Ich auch. Also natürlich vor allem auch noch so bei so Haustieren, denen man ja jetzt auch nicht mehr so viel zutraut, weil denen ja auch die Fähigkeit zu vielen Dingen, die man so zum Überleben in der Wildnis braucht, ja auch abgezüchtet worden sind. Aber man hört es ja auch immer wieder von Hauskatzen und Hunden. Es gibt aber auch Elchwanderungen und die machen das immer in größeren Gruppen. Und auch da muss es ja eigentlich so sein, dass sie sich anhand irgendwelcher Landmarken oder Himmelsrichtungen orientieren, ne? Also zum Beispiel, es gibt so eine Elchwanderung in Nordschweden. Da sind die, die kann man auch im Livestream verfolgen. Zwischen dem 22. April und dem 9. Mai wandern bis zu 200 Elche durch einen Fluss. Die Wanderung, genau, kann man über so einen Livestream verfolgen. Übrigens auch bei RTL Plus. Und an dieser Stelle finde ich ein sehr, sehr gutes Angebot. Übrigens, genau, wir können ja ganz gar nicht euch genug betonen. Wir sind ja aktuell immer erstmal bei RTL Plus in der App und immer kostenlos und erst danach, zwei Wochen später, auf allen anderen Plattformen. Und das finde ich gute Neuigkeiten, dass man darüber und auch ein Argument, die App zu laden, dass man im April da wieder den Elchstream gucken kann.
Ja, ich finde das auch schön.
Ja, ich dachte mir, dass dir das gefällt. Ich habe jetzt gesehen, du bist auf Mallorca und offenbar nicht untergegangen wie der Rest von Spanien. Oder ich habe eben heute Morgen habe ich.
Oh, das ist hier echt ein Thema.
Das ist richtig heftig gewesen. Ich habe gesehen, dass in einigen Provinzen in Spanien wirklich wie, also als wäre das irgendwie so, keine Ahnung, wie so Spielzeuge sind da Autos weggespült worden bei wahnsinnigen Unwettern.
Krass.
Und es nimmt doch zu, oder? Die Taktung in Spanien ist doch dichter als früher. Oder kriegt man das jetzt mehr mit?
Ja, das kann ich ehrlich gesagt nicht, die Statistik nicht, oder ich kenne keine Statistik darüber, ne? Oder ich habe mich damit nicht beschäftigt. Was aber für mich auf jeden Fall auffällig ist, ich habe vor 5 oder 8 Jahren waren wir mal zum Programmschreiben hier und waren da so auf einer Finca im Landesinneren. Und da hat es einen Abend gehagelt und da waren, da habe ich Videos von, die kleinsten Kugeln waren Tischtennisball groß. Und da habe ich wirklich gedacht, was ist das denn jetzt? Also das dauerte so 20 Minuten, aber das hatte sich echt gewaschen. Und das wirklich komplette Hausstand oder Wasser. Ne? Mhm. Und dann haben wir den Vermieter angerufen, der kam dann auch sehr eifrig und war eher so irritiert, dass wir das komisch fanden. Hat uns zwei große Besen in die Hand gedrückt und gesagt, ja, das ist ein euer Problem, einfach mal rauswischen, das Wasser und gut ist. Man stellt hier fest, dadurch, also auch in Palma, also auch jetzt nicht nur in den kleinen Dörfchen, dass im Grunde die Insel für Starkregen nicht gemacht ist. Also das ganze Kanalisationssystem hier ist überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also das heißt, da sind dann auch nicht die Kanalöffnungen sind dann nicht voll mit Laub oder irgendwas, sondern die sind einfach nicht dafür gebaut, dass große Wassermassen da reingehen. Ne? Das heißt, das dauert hier wirklich bei richtig starkem Regen, dauert das genau 3 Minuten.
Dann ist alles voll. Da
steht jede zweite Straße unter Wasser.
Ja.
Das ist schon echt krass. Und die Häuser und viele Häuser sind auch darauf natürlich nicht ausgerichtet.
Mhm. Ist ja sowieso auch schwierig, wenn je mehr versiegelt ist, desto weniger kann das Wasser ja auch weg. Ne? Deswegen ist ja auch die Idee Schwammstadt wahrscheinlich auch Teil des Klimaentscheids in Hamburg, dass du möglichst viel Wasser sammelst. Mhm. In Berlin ist es auch ein richtig großes Problem. Mhm. Das Wasser kommt, der Kanal läuft über und dann kommt alles, was aus der Kanalisation kommt, geht über die Spree und irgendwelche anderen Flüsschen dann auch raus in die Umwelt. Das ist eine totale Katastrophe.
Genau, und was ich halt eben interessant finde, ist, was immer die Leute, die Mallorca nicht kennen, haben natürlich immer erstmal den Ballermann im Kopf.
Mhm.
Aber es ist ja eine unglaublich vielfältige Insel im Sinne von, es gibt hier Gebirge, es gibt unglaublich viel Grün. Also es ist eine sehr, sehr grüne Insel. Und es hat aber natürlich...
Du meinst den Golfplatz, ne?
Entschuldigung. Nein, ich meine tatsächlich die Natur. Und es ist wirklich sehr, sehr grün und sehr urwüchsig an vielen Stellen. Gibt hier wahnsinnig tolle Wanderwege und so weiter und so fort. Was ich sagen will ist, was ich hier aber noch nie wahrgenommen habe, ist, dass jetzt so erdrutschartig aus dem Gebirge was passiert. Weil es eben doch sehr natürlich ist. Es gibt da keinen Kahlschlag. Es gibt eben nicht ganze Schneisen, die da weggetrümmert wurden, so nach dem Motto, wir bauen jetzt hier nochmal eine Skipiste oder irgendwas. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass eben das, was wir gerade beschrieben haben, in meiner Wahrnehmung nur in den urbanen Gegenden passiert.
Ach so, ja.
Genau, aber da eben auch in den ganz ursprünglichen kleinen mallorquinischen Dörfern, weil es gibt hier wirklich ganz, ganz viele so ganz urwüchsige, da sind so 22 Häuser und alles ist sehr eng und sehr dicht und so.
Mhm.
Und da geht natürlich die Katastrophe richtig los. Also da ist es schon echt heftig. Aber wenn du hier so siehst, dass in Palma oder Manacor, also kniehoch Wasser plötzlich steht, ist schon krass.
Ja, bedrohlich. Aber bei dir ist es offensichtlich noch gut gegangen und du hast
ja,
nicht
da,
viel davon
da,
mitbekommen,
wo wir
oder?
Hier häufig sind, ist es ja an so einer Steilküste. Das heißt, ja, es regnet hier auch wie doof und ja, es regnet auch mal ins Haus, aber es ist nicht jetzt bedrohlich zum Thema Kanalisation oder so.
Okay, gut. Dann hoffe ich, dass es so bleibt. Und wann weißt du, wie lange bleibst du jetzt eigentlich da? Wann kommst du eigentlich mal wieder zurück? Wir sehen uns ja jetzt demnächst zum Kochen, ne?
Ja, wir sehen uns bei Markus zum Kochen. Also das heißt, Ende Oktober bin ich spätestens wieder da. Aber wahrscheinlich muss ich jetzt noch zweimal tatsächlich pendeln. Das steht auch nicht genau fest. Und es hängt natürlich jetzt auch ein bisschen mit der Abreise von Marvin ab. Hängt ein bisschen davon ab, weil wenn der Knirps jetzt wirklich für 2 Jahre geht, dann werde ich dem nicht virtuell winken, sondern da bin ich natürlich am Flughafen dabei. Ja, und zumal ja ich jetzt einfach nur ganz normal Ferien habe. Ab Ende Oktober geht die Party ja erstmal wieder richtig los.
Ja.
Und dann kommen viele große Sachen, die wir hier noch nicht verraten werden.
Ach so, ich wollte
aber
gerade fragen. Okay.
Nein. So,
ja.
Ich habe einen Tipp. Und zwar war ich Gast in einem Podcast, der da heißt Offen gestanden. Und es ist auch mit Videos unterlegt quasi. Es ist also gefilmt worden. Ich will gar nicht zu detailliert sagen, aber die beiden Gastgeberinnen von Offen gestanden haben das am Ende als eine ungeplante gemeinsame Therapiestunde bezeichnet, weil eigentlich war es was anderes. Es geht in diesem Podcast sehr häufig um Daten und um so eher, ja, doch eher schon um das Thema Daten und Beziehungen und so weiter. Und die haben aber Hunde und häufig kam so irgendwie aus der Hörerschaft, bei denen ladet doch mal ein Rütter ein und bla bla bla. Okay, dann ich dahin und wir haben, ich weiß nicht, netto vielleicht 8 Minuten über Hunde geredet. Und es ging wirklich innerhalb von kürzester Zeit, rauschte das in eine Tiefe, die aber schön war. Also war ein schön, wirklich ein schönes Gespräch, ist glaube ich 1/4 Stunde lang geworden. Geplant waren glaube ich 50 Minuten. Ist aber ein echt schönes Gespräch geworden. Der Podcast heißt Offen gestanden, kriegt man so in allen üblichen Streaming-Plattformen. Und das ist die Folge S97.
Ja, ich habe einen ganz kurzen Ausschnitt schon gesehen und hatte auch den Eindruck, dass es auch sehr persönlich geworden ist.
Total. Also ich habe wirklich viel sehr Persönliches erzählt. Ich bin aber ja immer bei solchen Sachen Herr meiner Sinne und ich weiß ja genau, was ich erzähle und was ich auch nicht erzähle. Ja. Aber ich, so um viele Themen will ich auch einfach keinen Bogen machen, weil ich einfach weiß aus der Erfahrung, immer wenn ich das mal gemacht habe, dass viele Leute sagen, hör mal, gut, dass mal jemand was dazu sagt. Und dass ja doch viele Dinge, die man so im Kopf hat, andere Leute auch im Kopf haben. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Ja. Ich höre es mir auf jeden Fall später an. Ich habe auch natürlich Tipps dabei, aber das ist ganz erwartbar, ist das Thema Zucht bei MyThingX. Dann haben wir noch eine weitere Sendung draußen, von der ich noch nichts erzählt hatte. Da geht es ums Thema Strahlung. Also viele Leute haben ja zum Beispiel Sorge, dass jetzt die 5G schwierig werden könnte oder der Router strahlt.
Also gesundheitlich?
Genau, das gesundheitliche, okay. Gefahren durch Strahlung. Und es gibt ja auch verschiedene Formen der Strahlung, die uns gefährlich werden kann. Und wo verläuft da eigentlich die Grenze zwischen Panikmache und aber berechtigter Sorge? Wofür sollten wir uns vielleicht auch wirklich ein bisschen besser schützen? Und eine Sache, da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass sie dich extrem unterhält, war: Wir haben in einer Wohnung, die wir angemietet haben, mit einer Schauspielerin vorgegeben, dass diese Schauspielerin schlecht schläft und die Frage gestellt, ob das möglicherweise an einer Wasserader liegen könnte.
Oh nein.
Dazu haben wir 3 sogenannte RadiästhetInnen befragt und auch gefragt, wo denn diese Wasserader genau verlaufen könnte. Und das Ergebnis könnte lustiger nicht sein. Ich glaube, dass es wirklich was für dich ist, woran du dich weiden wirst.
Aber solche Sachen, ne, die muss man eigentlich einmal im Monat machen.
Ja.
Einfach nur, weil man als Team, wenn man solche Sachen macht, schon im Vorfeld eine derart kindliche Freude entwickelt, was passieren wird. Und dann, immer wenn ich solche Sachen gemacht habe, ist meine Vorfreude übertroffen worden. Also ich erinnere nur,
es ist wirklich übertroffen worden.
Als wir die Tierkommunikatoren in Berlin eingeladen haben, die Wohnung verwanzt haben und gesagt haben, unsere Schildkröte ist traurig und was können wir denn da so machen, ne? Und es war exakt keiner dabei, der erkannt hat, dass es eine Tonschildkröte ist.
Es ist unfassbar lustig.
Und das ist wirklich schon, und was da für Theorien vom Stapel gelassen wurden, für schlappe 75 Euro die Stunde,
ja.
Das war wirklich abenteuerlich. Herrlich, herrlich, herrlich.
Sag mal, wo kann man das nochmal nachgucken? Weil ich habe das noch nie gesehen. Ich würde das so gerne mal gucken.
Boah, das ist eine gute Frage. Das war im Rahmen von, ich glaube, Stern-TV. Und das, also ich will jetzt nicht sagen, das war zu D-Mark-Zeiten, aber das ist schon echt lange her.
Okay.
Aber du hast doch einen guten Draht zu Stern-TV-Redakteuren.
Ich würde sagen, nicht mehr zu Stern-TV-Redakteuren, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwie drankomme. Gut zu wissen auf jeden Fall. Ich habe noch einen zweiten Tipp zum Gucken, weil wir nämlich noch ein neues Format gestartet haben. Chemie des Kochens. Ich hatte dir mal davon erzählt. Da kann man sich zum Beispiel kann man da erfahren, was eigentlich diese Bräunung ausmacht, wenn man zum Beispiel Pilze oder was.
Ja, ich habe das bei dir gesehen, aber jetzt lass mal schnell die Katze aus dem Sack. Wie kriege ich denn den Champignon braun? Angeröstet, wirklich angeröstet.
Also du musst ihn vor allem, er muss trocken sein und er muss genug Hitze haben. So habe ich es jetzt auch ausprobiert. Und so gelingt es. Ich habe den zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende.
Aber entschuldige.
Was denn?
Was heißt, er muss trocken sein? Muss ich ihn auswringen vorher?
Nein, nur es ist immer gut, wenn du nicht so viel Flüssigkeit in der Pfanne hast. Und ich glaube aber auch ehrlich gesagt, dass ich es nicht so gut erklären kann, wie man es in dieser Folge sieht. Vor allem, du siehst dabei auch noch diese unfassbar leckeren Sachen, die da entstehen. Und das Konzept der Sendung ist ja, dass man so die Klassiker der Kochkunst in Europa sich anguckt. Und zwar nicht nur dieses überkandidelte Sterneessen, sondern da ist man auch mal bei einer Köchin, die eine Granita macht. Das ist so eine Eisspezialität aus Sizilien, die man da schon gemacht hat, als man noch keine Kühlschränke hatte, weil da nämlich auch wiederum chemische Kniffe und physikalische Grundgesetze genutzt werden.
Ach toll.
Mit denen man dann nämlich doch auch Eis machen kann, obwohl du eigentlich noch kein Eis im Kühlschrank hast. Und auch in einigen Ecken wird das bis heute noch auf diese traditionelle Art gemacht. Mega. Für mich, also es gibt so eine Pistazienspeise, komplett ohne Milch, die sieht so cremig aus. Und dazu, das haben Kolleginnen von mir gedreht, da war ich noch gar nicht in diesem Projekt, ich bin da erst ganz spät zugestoßen, da gab es diese Einspieler alle schon, mit ganz schönen Landschaftsaufnahmen.
Ach, toll, toll.
Und
toll,
eben
toll.
Leuten, die so authentisch auch für diese Gerichte stehen. Was die Auswahl der Gerichte betrifft, finde ich, ist noch ein bisschen Luft nach oben, was so vegane Klassiker betrifft. Aber auch da gibt's was. Also wie gesagt, die Granita zum Beispiel war dabei. Dann gibt's ein Rezept noch für Mayonnaise ohne Ei. Und auch noch so, was ich auch sehr interessant finde, es gibt einen Koch, der arbeitet ganz viel mit Rauch und offenem Feuer und Glut. Und wie der zum Beispiel Gemüse einfach so in die offene Glut legt. Das macht er manchmal auch so experimentiermäßig im Wald, ganz alleine. Und was dann dabei entsteht und wie diese Aromen, also das Gemüse sieht außen total verkohlt aus, aber welche speziellen Aromen man da hervorrufen kann, wenn man die Hitze richtig beherrscht, das fand ich ganz erstaunlich. Und also wenn man sich für gutes Essen begeistert, muss man nur ganz wenig viel Chemie verstehen, um das irgendwie so zu beherrschen und auch wiederholbar zu erreichen. Und ich glaube, das kann man so an einem öseligen Abend, kann man sich das, glaube ich, ganz schön mal angucken. Gibt's auch bei ZDFD.
Okay, Musik 2-3. So quäle uns.
Ich quäle uns heute mal nicht mit einem konkreten Lied, sondern mit einem anderen Podcast. Der heißt Reflektor, ist von Jan Müller, der wiederum Bassist der Band Tokotronic ist, wie du jetzt wahrscheinlich auch schon wusstest. Und es geht natürlich um Musik in diesem Podcast. Er hat verschiedene Gäste und Gästinnen.
Oh Gott, du steigerst es immer wieder. Jetzt quälst du uns schon so lange mit dieser Musik. Jetzt sollen wir uns noch Podcasts über diese Musik anhören.
Ich kriege andere Nachrichten als du. Das muss dir doch klar sein. Und ganz häufig bekomme ich auf meine Musikwünsche die Rückmeldung, vielen Dank, ja, tolle Entdeckung, gerne weiter. Jedenfalls, ich habe jetzt am Wochenende habe ich eine Folge mit Lars Eidinger gehört und das fand ich sehr interessant. Die haben sich insbesondere auch darüber unterhalten, ob man so ein Werk von Musiker trennen kann. Da ging es irgendwie um Kanye West zum Beispiel oder um Michael Jackson. Das sind ja Themen, die dich auch immer mal wieder beschäftigen. Und ganz oft sind da auch Leute zu Gast, die irgendwie darüber sprechen, ja, was für Personen eigentlich zum Beispiel auch hinter großen Musikprojekten stecken. Und ich finde, das sind wirklich immer spannende Gespräche. Und könnte mir gut vorstellen, dass dir das auch gut gefällt. Und was ich auch sagen muss, ist, dass Jan Müller einfach auch ein sehr guter Erzähler ist und es einfach immer Spaß macht, ihm zuzuhören.
Also dann lasst uns bitte alle diesen Podcast hören. Vielleicht wird der so erfolgreich, dass Tokotronic sagt, wir machen jetzt in Zukunft nur noch Podcast. Nein, und ich möchte mal eine Sache jetzt, also ich habe eine Nachricht bekommen zu Tokotronic, wo jemand gesagt hat, also jetzt reicht's mal ein bisschen mit dem Pöbeln. Und es ist natürlich immer Augenzwinkern gemeint. Und das ist, ich weiß natürlich total, welche Relevanz diese Band hat und das ist bei aller Flachserei, wie wertvoll das ist, was die machen, ist mir völlig klar. Also das möchte ich mal einmal, ich glaube, dass die Band es auch selber so wahrnimmt, wenn ich darüber stichle.
Ich glaube auch, dass die das verkraften, würde ich auch tippen.
Ja, und das vor allen Dingen glaube ich, dass ich denen mal mit Verlaub gesagt herzlich scheißegal bin. So, also wenn du ja, dann passt es wirklich, das ist wie gemalt, wie jetzt ist der rote Teppich gerollt. Weil man wahrscheinlich diesen Podcast nur schwer alkoholisiert aushalten kann, hatte ich hier auf der Liste stehen von Pink, Raise Your Glass.
Ah, gute Idee. Es ist leider erst 9.30 Uhr, aber...
Wer hat das eigentlich festgelegt, dass man nicht schon zum Frühstück sag ich mal.
Ich glaube, das war ein Gesundheitstipp von Eckart von Hirschhausen irgendwann mal, dass der gesagt hat.
Oh Mann, ey. Ach, ich hatte gestern hatte ich ein schönes Erlebnis hier in einem Restaurant. Sehr nettes, kleines, unkompliziertes Lokälchen. Reisetipp, also wenn man sicher sein will, dass man auf jeden Fall gutes Essen bekommt, kann man einfach in dem kleinen Stadtteil von Palma, Santa Catalina, über diese Restaurantmeile latschen. Einfach random in egal welches Restaurant gehen, immer gutes Essen dabei. Mhm. Und da saß eine Frau nebenan, die lange damit kämpfte, sich sozusagen zu motivieren, mich jetzt nicht anzusprechen. Und sie verlor den Kampf. Und irgendwann kam sie und sagte, ja, ich muss sie jetzt mal ansprechen und bla bla bla. Und erzählt mir dann, also dass sie ja jetzt schon wirklich sehr, sehr lange hier auf Mallorca versucht, gerade auch den spanischen Kindern ein Bewusstsein für Tierschutz zu schaffen. Mhm. So, ne? Und ich hatte schon an der Sprache, die sie nutzte, so dieses Gefühl, da ist eine latente Überheblichkeit und ein leichtes, doch viel zu stark missionarisches Denken in ihr.
Ach so, du meinst eine Überheblichkeit dem Spanier an sich gegenüber sozusagen.
Absolut.
Oh, das ist unangenehm.
Ja. Es ist ja immer genau die Schwierigkeit, wenn du sagst, ich möchte auch im Ausland Tierschutz machen. Mhm. Du kannst ja nicht ernsthaft hierher, also ich meine, wir können uns immer damit committen und das werde ich in jedem Gespräch mit allen Mallorquinern immer machen, dass so ein Schwachsinn wie Stierkampf nicht verhandelbar ist. Mhm. Und da kann man sich nicht hinter Traditionen verschanzen. Punkt. Trotz alledem muss ich ja das Gespräch suchen und muss ja dem Menschen erklären können, dass der Opa es schon geguckt hat. Da darf er ja alles erklären, aber ich muss ja trotzdem im Gespräch bleiben. Da merkte ich aber, dass die Dame so eine leichte Überheblichkeit hatte, so nach dem Motto, sie kommt jetzt hier quasi und geht mal in Schulen und erklärt aber den Kindern, wie blöd sie eigentlich alle sind. Und die Eltern reden nur Quatsch. So war so ein bisschen der Duktus. Erzählt mir also, sie möchte bei spanischen und mallorquinischen Kindern ein Bewusstsein für Tierschutz geben und hat das wirklich sehr ausgeschmückt und sagt im Vorbeigehen der Kellnerin, also ich nehme das Lammkarree.
Nein. Oh nein.
So. Was sagt man dann?
Ja, weiß ich auch nicht. So. Und auch da ist
was
es,
sagt man dann?
Man muss ja nicht alles richtig machen,
was?
Aber mit einer gewissen.
Was sagt man dann?
Oh, nee.
Und genau. Und eigentlich würde ich total gerne hierzu mal ein oder sogar zwei Gäste einladen. Denn das ist nämlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, finde ich. Tierschutz in Kombination mit Ernährung. Mhm. Denn da habe ich auch, und das Fass machen wir jetzt hier nicht am Ende auf, das ist eigentlich im Grunde eine eigene Sendung. Ich habe da eine sehr schwammige Meinung im Kopf. Ich finde aber eben schon, dass wenn ich Tierschutz betreibe, dass man sich auch mit Ernährungsgewohnheiten auseinandersetzen sollte. Sage aber auch nicht, dass jeder, der Tierschützer ist, automatisch nur dann Tierschützer ist, wenn er sich vegan ernährt. Mhm. Das ist aber ein sehr komplexes Thema, finde ich. Aber ich finde, wenn jemand so vehement auf die Pauke haut und erklärt, dass sie ja die Eltern hier auf Mallorca quasi alle verblödet sind, die Einheimischen, und ihren Kindern mal Tierschutz beibringen sollten, dann aber nach das Lamm bestellt, stimmt da was nicht im Kopf irgendwie. Ne? Und ich finde das aber ein spannendes Thema. Und ich finde, wenn ich, und auch das habe ich schon erlebt, dass ich zu Tierschutzveranstaltungen eingeladen wurde, wo es explizit um Tierschutz ging und dann dabei in der Mittagspause der Schweinebraten gereicht wird, finde ich es komisch, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Das nochmal, ich habe nicht im Kopf, da kenne ich mich ja selber, ich betreibe sehr, sehr lange Tierschutz, habe aber auch sehr, sehr lange parallel Tiere gegessen. Von daher kenne ich das ja, dass man das erstmal irgendwie, sage ich mal, sortieren muss. Aber ich finde es ein spannendes Thema.
Ich auch. Aber es ist auf jeden Fall eine Entwicklung. Und allein sich schon als deutscher Sicht so zu erheben, ist ja auch angesichts der Millionen Nutztiere, die hier unter bestialischen Voll. Verhältnissen zum Teil gehalten und geschlachtet werden und transportiert und so weiter. Dann haben wir ja auch noch so komische Bräuche wie die Schiefanlagen, wo die Füchse gehalten werden, um Jagdhunde auszubrechen, bilden. Dann gibt es irgendwie so ein Gänsestechen oder sowas ganz Krasses, wo irgendwie auch so lebende Tiere auch benutzt werden für irgendwelche pseudo wertvollen kulturellen Relikte.
Ja, ganz banal ist
ja,
es.
Ja, aber wie du schon sagst, ein ganz eigenes Fass.
Genau, ich finde, es ist total gut, in Schulen zu gehen, und das ist ja auch ein Teil unseres Rumänien-Projekts, in Schulen zu gehen, Aufklärungsarbeit zu leisten, aber doch niemals mit der Geisteshaltung, ihr seid alle doof. Ja. Oder oder, ne? Also ja. Das muss ja immer gemeinsam entstehen. Naja, egal. Aber da können wir wirklich mal, eigentlich sollten wir dazu mal Menschen einladen.
Ja.
Jo.
Das machen wir.
Dann tun wir das, aber jetzt legen wir uns alle erstmal wieder hin.
Legt euch wieder hin.
Legt euch wieder hin.